RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 5. Mai 2017. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunun Rusia, Pujastuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo erörterte internationale Häfen. Indonesien kritisiert den Bombenanschlag in Afghanistan. Freeport McMoRan verspricht Indonesien zum internationalen Schiedsgericht nicht zu bringen. Jakarta Deklaration formuliert Schritte, um vor den Herausforderungen der Journalisten zu stehen. PLN und Siemens baut mobile Kraftwerke auf. Indonesisches Tourismusministerium arbeitet mit chinesischer Suchmaschinenfirma Baidu zusammen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo fordert die großen Häfen in Indonesien auf, mit den internationalen Häfen zusammen zu arbeiten, um den Meerestransport zu entwickeln. Das sagte Präsident Joko Widodo gestern bei der Eröffnung der National Koordinationssitzung zum maritimen Bereich 2017 im schönen Minipark Indonesiens in Jakarta.
Yang berkaitan dengan pelabuhan besar kita yang baru, Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Kita harapkan pada tahun ini juga akan bisa diselesaikan dan saya sampaikan kepada menteri-menteri, jangan dikelola sendiri. Silakan bekerja sama dengan
Durch den großen Hafen Kuala Tanjung in Nord Sumatra hoffen wir, dass in diesem Jahr erledigt werden kann und ich will den Ministern darüber informieren, ihn nicht allein zu verwalten. Sie sollen mit großen Häfen, die internationalen Netze haben, zusammenarbeiten. Denn ohne diese Zusammenarbeit werden wir Schwierigkeiten haben, unseren Meerestransport zu entwickeln. Der Bau des Hafens Kuala Tanjung wird in Zusammenarbeit zwischen der Hafenverwaltungsgesellschaft Pelindo Rotterdam Port und Dubai Port im Logistikbereich realisiert werden. Diese Zusammenarbeit werden unsere große Kräfte sein. Ohne wirtschaftliche Fähigkeit wird die Effizienz nie kommen. Ohne Konkurrenz können wir auch keine guten Preise schaffen. Die maritimen Industrien, wie unter anderem Werf und Seefahrt, sollten auch der Fokus unserer Arbeit werden.
Yang berkaitan dengan hilirisasi, saya minta agar ini juga menjadi fokus pekerjaan kita. Agar Pak Menko konsentrasi di sini ini belum kita lakukan secara baik. Sehingga inilah yang juga memerlukan perhatian.
Presiden Joko Widodo erörterte auch bei der National Koordinationssitzung den Hafen Tanjung Priok in Nordjakarta, der kürzlich die Geschichte im indonesischen Meerestransport notierte. Die Indonesische Regierung kritisiert den Selbstbombenanschlag in der Stadt Kabul, Afghanistan am 3. Mai, bei dem afghanische Zivilbürger ums Leben gekommen sind und 25 Menschen verletzt sind. Momentan gibt es nach der Meldung der indonesischen Botschaft in Kabul durch diesen Bombenanschlag noch keine Informationen über die indonesischen Stadtbürger, die Opfer davon werden. Die indonesische Regierung beobachtet weiter über die Botschaft in Kabul, die Entwicklung der Lage und ruft die indonesischen Stadtbürger auf, den dortigen Zustand zu achten, bevor sie reisen. Die indonesischen Staatsbürger in Afghanistan, die Informationen und eine Hilfe brauchen, können sie sich in Verbindung mit der indonesischen Botschaft in Kabul setzen. Der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen, Ignatius Jonan, hat gestern ein Treffen mit Präsidentdirektor der Firma Freeport-McMoRan, Richard Atkerson, im sogenannten Ministerium in Jakarta abgehalten. Nach diesem Treffen sagte Atkerson, dass er die Frage von PT Freeport Indonesia zur internationalen Schiedsbehörde nicht bringen werde, da Freeport keine Begründung dafür habe, wenn die Besprechung mit der indonesischen Regierung gut durchgeführt werde und von beiden Seiten akzeptiert werde. Er begrüßt die Besprechung mit der indonesischen Regierung. Atkerson zeigt sich optimistisch, dass die Frage von PT Freeport Indonesia eine Lösung zugunsten beider Seiten finden wird. Inzwischen sagte der Generalsekretär des Ministeriums für Energie und Mineralvorkommen, Teguh Pamuji, dass die Regierung und Freeport darin übereinstimmten, wieder zu verhandeln und die Frage zur internationalen Schiedsbehörde nicht zu bringen. Ihm zufolge erörterten Minister Jonan und Atkerson die Erweiterung der Betriebsnahme von PT Freeport Indonesia bis zum 10. Oktober dieses Jahres, die Steuer, den Verkauf, die Erweiterung der Operation nach 2021 und den Bau der Schmelzerei. Der Weltpressefreiheitstag 2017 in Jakarta verabschiedete die Jakarta-Deklaration als eine gemeinsame Vereinbarung zwischen den Journalisten in aller Welt und verschiedenen Medieninteressenvertretern, um Herausforderungen zu begegnen, die Journalisten off den Job stoßen. Der indonesische Minister für Kommunikation und Information Rudiantara sagte gestern in Jakarta in seiner Weltpressefreiheitstag-Schließungsrede sagte, dass die Annahme der Jakarta-Deklaration ein Spiegelbild des Geistes des Weltpressefreiheitstages sei, um eines der nachhaltigen Entwicklungsziele SDGs zu erreichen, und zwar für den Frieden und die inklusive Gemeinschaft in der Welt zu werben. Er sagte, die Annahme der Jakarta Deklaration zeigt auch den gemeinsamen Geist der Weltpressefreiheitstag-Teilnehmer aus dem In- und Ausland angesichts der heutigen sozialen Medien-Herausforderungen.
In this 2017 WordPress Freedom Day,
bei der Feier des Weltpressefreiheitstages des Jahres 2017 konzentrieren wir uns darauf, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen und für den Frieden und die inklusive Gemeinschaft zu werben. Wir zeigen auch unsere gemeinsamen Bemühungen, um vor den Herausforderungen der sozialen Medien zu stehen. Wir reflektieren heute bei der Verabschiedung der Jakarta-Deklaration unsere gemeinsamen Bemühungen. Wir verstehen, wir müssen gesunde Kommunikation in der Gemeinschaft wiederherstellen. Wir möchten auch damit inmitten der Informationsturbulenz die qualitätsfähige Journalismus unterstützen. Darüber hinaus sagte Minister Rudiantara, dass das Gedenken an den Weltpressefreiheitstag des Jahres 2017 in Jakarta durch die junge Generation auch eine Chance für zukünftige Journalismusentwicklung bietet. Er sagte weiter, die junge Generation zeige hohen Enthusiasmus Umweren der Feier des Pressefreiheitstages die Medien kennenzulernen. Im zufolge spiele die junge Generation wichtige Rolle, die Informationen zu verbreiten. Die indonesische stadteigene Elektrizitätsgesellschaft PLN hat sich mit deutschem Siemens verbunden, mobile Kraftwerke mit Öl oder Gas als Hauptbrennstoff zu bauen. PLN-Beschaffungsdirektor Supankat Iwan Santoso sagte am Donnerstag, den 14. Mai auf dem Energieforum Indonesia 2017 in Jakarta, dass die Gesamtkapazität von 100 Megawatt betragen wurde. Supankat erklärte, dass mobile Kraftwerke an 14 Standorten im ganzen Land gebaut werden, vor allem auf Java und Ostindien. Das Unternehmen erwartet, dass das Projekt bis 2019 fertiggestellt und betrieben wird. Das Projekt kostet rund 5 bis 7 Billionen Rupiah, was vollständig von Siemens getragen wird. Neben der Bereitstellung von Maschinen und Fonds wird das Unternehmen auch für den Betrieb der mobilen Kraftwerke verantwortlich sein. Das Projekt ist Teil der Zusammenarbeit zwischen den indonesischen und deutschen Regierungen. Die beiden Länder kooperieren auch im Wissenstransfer. Siemens wird mit der Etablierung einer strategischen Zusammenarbeit mit indonesischen Industrien beauftragt sein. Indonesische Firmen werden als Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauauftragnehmer dienen. Bisher hat Siemens mit der PLN-Tochtergesellschaft PT Pembangkit Jawa Bali zusammengearbeitet. Supankat sagte, dass mehr Unternehmen sowohl SOS auch als private Firmen an dem Projekt beteiligt sein werden. Das indonesische Tourismusministerium setzt ein Ziel, in diesem Jahr 3 Millionen chinesische Touristen anzulocken. Das indonesische Tourismusministerium ist davon überzeugt, durch die Zusammenarbeit mit Baidu Search Engine dieses Ziel erreichen zu können. Den Daten des indonesischen Tourismusministeriums nach besuchten im Jahre 2016 1.142.000 chinesische Touristen. Dies bedeutet, die chinesische Touristenzahl ist 27,3% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Nach der Unterzeichnung des Zusammenarbeitsvertrags mit der chinesischen Suchmaschinenfirma Baidu Search Engine am Donnerstag in Jakarta, erklärte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya vor der Presse, dass 70% der chinesischen Stadtangehörigen Baidu als ihre Suchmaschine benutzen. Dass 70% der chinesischen Stadtangehörigen Baidu als ihre Suchmaschine benutzen. Das sei der Grund, warum wir die Zusammenarbeit mit Baidu fortsetzen, sagte Minister Arief Yahya weiter. Die Zusammenarbeit mit Baidu begann im Jahre 2016. Die indonesische Regierung habe das Ziel von 2 zu 3 Millionen chinesische Touristen geändert, da der Anstieg der Zahl der chinesischen Touristen in den ersten 4 Monaten in diesem Jahr 100% erreichte, fügte Minister Arief Yahya hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.506,93 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.383,86 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.314 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Änderung des Verhaltens von Trump zu Israel und Palästina, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer,
Der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, hat neuen Schock in ihren Beziehungen mit Iran und Palästina verursacht. Er hat den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas im Weißen Haus empfangen und ein Staatsbankett für ihn veranstaltet. Der Pressekreis meint, dass dieses Treffen in der warmen und freundlichen Atmosphäre stattfindet. Die israelische Massenmedien meinen sogar, dass das Treffen am Donnerstagabend warm stattfindet. Dieser diplomatische Schritt des ehemaligen US-Unternehmers hat seine Anhänger erschrocken. Warum? In seiner Rede bei Kampagnen zur US-Präsidentschaftswahl hat Trump versprochen, den echten Freund von Israel zu werden. Deshalb entstand eine Meinung im Inland, dass Trump im Vergleich zu dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama sich besser mit Israel befreunden wollte und Israel näher komme. Für die konservativen Kreise in den USA kann deshalb den Schritt von Trump ein großes Fragezeichen werden. Wie reagiert Tel Aviv auf diesen erschreckenden Schritt von Trump? Bisher gibt es noch keine Reaktion darauf. Aber es kann sein, dass die Regierung und das Volk Israels zornig mit der von Trump ergriffenen Maßnahme sei. Die weitere Frage sei, ob das warme Treffen zwischen Trump und Mahmoud Abbas den Konflikt zwischen Palästina und Israel lösen könne. Wird Israel die Souveränität und die Unabhängigkeit von Palästina anerkennen? Mit diesen Fragen können wir sagen, dass die große Hoffnung aus dem Treffen nun ungeeignet sei. Warum? Beim warmen Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas hat Donald Trump keine konkreten Maßnahmen zur Lösung des Konflikts beider Länder angeboten. Es gab keine Aussage über weitere Schritte, die zur Lösung des jahrelangen Konflikts durchgeführt werden sollen. Trump kritisierte niemals den israelischen Gewalttaten gegen das palästinensische Volk. Trump brachte nur seine Absicht zum Ausdruck, um Vermittler zwischen Palästina und Israel zu werden. Von diesem Treffen kann es sein, dass Israel eine agitatorische Maßnahme ergreifen werde, um den erschreckenden Schritt von Trump zu protestieren. Tel Aviv kann nicht nur erschrocken, sondern auch enttäuscht mit dem Schritt von Trump sein. Israel kann sich enttäuscht verhalten, da bisher Trump Israel noch nicht zustimmt, um die israelischen Wohnsiedlungen in Palästina zu bauen und sich kein konkretes Zeichen aus Washington befindet, um die US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Auf diese Hinweise können wir noch nicht vorhersagen, ob das Staatsbankett für Mahmoud Abbas im Weißen Haus das konkrete Ergebnis zur Anerkennung Israels für die palästinensische Souveränität bringen und den Konflikt bei den Ländern stoppen kann. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15,150, 9,525, 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Indonesian Persönlichkeit Ashadi Cahyadi. Am 15. Mai 1900, Ah Un Chuan Chi Wurde Ashadi Cahyadi Imbecil Gombong in der Provinz Central Java geboren. Erwar der Stableiter der Luftwaffe der Indonesian Streitkräfte, TNI. Hat erfolgreich die Waffenausrüstung der Indonesian Luftwaffe zu verstärken. Starb am 18. März 2008, als 80 Jahre alt war. War vom 1983 bis 1986 der Indonesian Botschafter in Deutschland. Am 5. Mai 1818 wurde Karl Marx in Trier als Sohn des liberalen und wohlhabenden jüdischen Rechtsanwalts Heinrich Marx und dessen Frau Henriette geborene Pressburg geboren. Karl Heinrich Marx war deutscher Philosoph, Nationalökonom, Journalist und Publizist, Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus und theoretischer Kopf einer sozialistischen Bewegung, deren Auswirkungen für das 20. Jahrhundert von entscheidender Bedeutung waren. Teilweise in Zusammenarbeit mit seinem Freund Friedrich Engels verfasste Marx philosophische, politische und ökonomische Werke, die bei aller möglichen Kritik sicherlich mit zu den wichtigsten Schriften des 19. Jahrhunderts gehören. Vor allem im 20. Jahrhundert weltweit enormen Einfluss auf das politische Geschehen hatten und bis heute rezipiert werden. Mohandas Karamchand Gandhi, genannt Mahatma, war Führer der Indischen Unabhängigkeitsbewegung und Verfechter des gewaltlosen Widerstands zur Durchsetzung politischer Ziele. Am 5. Mai 1944 wurde Mohandas Gandhi wegen seines schlechten Gesundheitszustands wieder freigelassen. Gandhi wurde am 2. Oktober 1869 in Porbandar im heutigen Bundesstaat Gujarat geboren, studierte in London Jura und ließ sich 1891 in Bombay als Anwalt nieder. 1893 ging als Rechtsberater einer indischen Firma nach Durban in der britischen Crown Colony Natal in Südafrika, wo sich als Angehöriger einer niederen Rasse behandelt sah. Empört darüber, dass indischen Einwanderern in großem Umfang bürgerliche Freiheiten und politische Rechte verweigert wurden, nahm unverzüglich den Kampf für die Grundrechte der Inder in Südafrika auf. Liebe Zuhörer, soweit unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Exportsteigerung der indonesischen Holzprodukte in die EU. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft gab bekannt, dass sich der Export der Holzprodukte nach der Veröffentlichung der Waldlizenz und Durchsetzung sowie Politikgestaltung im Handel vergrößert habe. Diese Lizenz bedeutet, dass die Holzproben aus Indonesien
die Voraussetzung, die in den Holzverordnungen der EU-TR gültig sind, erfüllen. Diese Lizenz wurde am 15. November 2016 veröffentlicht und indonesische Holzprodukte können in die EU ohne weitere Prüfung exportiert werden. Diese Flex-Lizenz wurde veröffentlicht, nachdem Indonesien das System der Holzlegalitätsüberprüfung angewandt hat. Der Direktor für Verarbeitung und Handel der Walderzeugnisse des Ministeriums für Forstwirtschaft und Umwelt, Rufi'i, sagte vorgestern in Surabaya, Ostjava, dass seit der Veröffentlichung der Flex Indonesien 14.548 Lizenzen für den Export von Holzprodukten in die EU herausgegeben habe. Die gesamte Holzproduktion erreichte dieses Jahr 364,7.000 Tonnen im Wert von 400 Millionen US-Dollar bis März 2017. Er fuhr vor der Herausgabe der Flex-Lizenz betrug der Exportwert der indonesischen Holzprodukte von Januar bis zum 14. November letzten Jahres 724,9 Millionen US-Dollar. Vom 15. November bis zum 31. Dezember letzten Jahres betrug er 125,8 Millionen US-Dollar. Im ersten Quartal dieses Jahres betrug er in die EU 270,85 Millionen US-Dollar. Insgesamt betrug der Exportwert der Holzprodukte Indonesiens in alle Länder 9,26 Milliarden US-Dollar. Im ersten Quartal dieses Jahres erreichte der Exportwert in alle Länder 1,75 Milliarden US-Dollar. Die Produkte seien sehr konkurrenzfähig, da Holz aus Indonesien das einzige weltweit mit einer Flex-Lizenz versehen ist, erklärte Rufi'i weiter. Rufi'i fuhr fort, die legalen Holzprodukte verkauften sich nicht nur in die EU, sondern auch in andere Länder, wie unter anderem Japan und Australien. In Japan werde man Anfang Juni dieses Jahres die sogenannte Green Clean Wood ein Gesetz zum ökologisch unbedenklichen Holz anwenden. In Australien verwende man den sogenannten Illegal Logging Prohibition Act, eine Verhinderung des illegalen Protokollierungsverbots. Die indonesischen Holzprodukte werden von Australien durch das Dokument voll legal anerkannt. Die meisten anderen Länder hätten noch keine Regel zur Holzlegalität. Die indonesische Regierung habe aber aus der EU Regelungen, die mit ihren Holzlegalitätsgesetzen sehr streng sei, Konsequenzen gezogen, erklärte er weiter. Inzwischen sagte der Besitzer der Unternehmen PT Surya Alam Semesta, einer großen nationalen Furniturfirma, SAS Borjord, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmen sich nicht um die Zertifizierung des Systems der Holzlegalitätsüberprüfungs SVLK mehr kümmern müssen, um ihre Holzprodukte in die EU zu exportieren. Dieses in Jepara Zentraljava ansässige Unternehmen betreibt seit Nutzung des SVLK-Systems leichter den Export der Holzprodukte in die EU und die Unternehmer hätten dadurch größeres Selbstvertrauen. Die Befürchtungen zur Konkurrenzleistungsfähigkeit der indonesischen Holzprodukte sei nicht mehr vorhanden, da dieses System das einzige auf der Welt sei, das von der EU angenommen worden sei. Im Zufolge betragen die Kosten für das SVLK-System etwa 30 Millionen Rupiah über 6 Jahre und die für die Überwachung etwa 50% von den Anfangskosten. Die jährlich oder alle 2 Jahre erneuert wurden. Die Unternehmer, die noch Schwierigkeiten bei der Ausgabe dieser hohen Kosten hätten, könnten eine Geschäftsgruppe oder Genossenschaft bilden. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, den Berg Ungaran in der Provinz Central Java näher kennenzulernen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Zuhörer der Berg Ungaran zählt zu den vulkanischen Bergen mit dem Typ Strato. Dieser Berg hat 3 Gipfel, Gendol, Botak und Ungaran. Der höchste Gipfel ist der Ungaran. Dieser Berg liegt im gleichnamigen Gebiet Ungaran, Central Java, etwa 2050 Meter über dem Meeresspiegel. Sie können ihn über 3 Routen besteigen, über Jimbaran, Medini oder am Tempel Gedong Songo vorbei. Das Bergsteigen bietet einen schönes Panorama mit Sonnenaufgang. Wenn Sie den Ungaran Berg besteigen, gibt es viele interessante Orte, die von Ihnen besucht werden können. Am Abhang des Berges gibt es den Tempel Gedong Songo und einige Wasserfälle, wie unter anderem den Semirang und Lawe. Dort können Sie auch die Höhle Jepang finden. Sie liegt 200 Meter vor dem Gipfel. Die Jepang-Höhle ist das ehemalige Versteck der japanischen Truppen im Zweiten Weltkrieg und ist etwa 150 Meter lang. Auf der linken und rechten Seite gibt es Räume. Diese Höhle hat 3 Tore, die auch zur Luftventilation dienen. Die Jepang-Höhle liegt im Dorf Promasan in der Mitte der Teeplantage Medini mit etwa 380 Hektar und der Wohnsiedlung der Teeflucker. Diese Teeplantage bietet eine grüne Landschaft aus Denung an. Wenn Sie den Ungaran Berg besteigen, sollten Sie Umbul Sidomukti besichtigen. Den Bergsteiger, die laufen, wählen diese Route nicht, da die Entfernung sich verdoppelt. Wenn die Bergsteiger viel Zeit haben, können sie in Sidomukti vorbeikommen. Dort können sie die schöne Naturlandschaft und die Lage im Umkreis genießen. Kumpul Sidomukti wird zurzeit das integrierte Touristenziel. Dort sind verschiedene Infrastrukturen wie unter anderem Outbound Training, Adrenalinspiele, Naturschwimmbad, Campingplatz, Touristenhütte und Versammlungsraum ausgestattet. Liebe Zuhörer, Sie können auch Ambek Ungaran das Gleitschirmfliegen probieren. Dabei können Sie die Schönheit des Berges Ungaran erleben. Dieser Berg liegt im Dorf Sidomukti, dem Amtsbezirk Bendaungen von Semarang in der Provinz Zentral Java und zwar in der Nähe von Umbul Sidomukti. Beim Gleitschirmfliegen können Sie den Sumpf Rawa Bening in Ambarawa der Stadt Ungaran sehen. Wenn Sie das Gleitschirmfliegen am Ungaranberg probieren wollen, müssen Sie 350.000 Rupiah oder 30 US-Dollar bezahlen. Das war unser Bericht über den Berg Ungaran. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Die Sundas, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über den umweltfreundlichen Beton aus der Palmschale. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, für die Mehrheit der Bürger in Aceh wird der Abfall aus der Palme als Müll betrachtet. Allerdings nicht für die Studentengruppe an der Universität Syiah Kuala oder UNSYIAH Bestehen aus Muhammad Fuji Hanafi, Arif Abdullah Allah und Muhammad Anton Fajri. Der Palmenabfall hat die drei Studenten des Bauingenieurwesens der Fakultät für Ingenieur UNSYIAH dazu inspiriert, umweltfreundlichen Beton zu schaffen. Weil es viel Müll davon in Ost Aceh, Nagan Raya und andere Gebieten gibt. Der Teamleiter der sogenannten Atakana Awai Gruppe Muhammad Fuji erklärte, Betonprodukte aus Palmschalen hatten Vorteile, vergleichbar mit normalem Beton. Außerdem seien diese sehr umfreundlich, leichtwillig und hätten die Festigkeit zu einem Druck von 30 mpa. Ursprünglich waren als Hauptbestandteile bei der Betonherstellung die Materialien Sand, Kies, Zement und Wasser verwendet. Hier bei der Erfindung der Bauingenieurstudenten wird der Sand und das Kies durch Schalenmaterial von den Palmen ersetzt. Die Palmschalen sind leicht zu bekommen und der Preis ist erschwinglich. Wenn der Beton weiterhin in der Menge aus Sand und Kies hergestellt, wird dies auf Dauer einen negativen Einfluss auf die Umwelt haben und kann in der Zukunft zu einer Katastrophe führen. Einer der anderen Teammitglieder, Abdullah Arif, sagt, dass der Beton aus Palmschalen auch in der Lage sei, das Risiko des Einsturzes bei Erdbeben zu reduzieren. So sei nach Arif der Beton Four Dimension aus Aceh, eine erdbebengefährdete Region, gut geeignet. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Zukunft plant dieses Team den Druck dahingehend zu erhöhen, den Beton aus Palmresten für andere katastrophengefährdeten Gebiete in Indonesien zu verwenden. Wenn die Betonprodukte von der Gesellschaft Aceh tip worden seien, werde es in der Massenproduktion hergestellt werden. Dank dieser Innovationen erhalten die drei Studenten von Unsyah den dritten Titel in dem Wettbewerb Beton Nasional der von der Politeknik Negeri Bali am 14. Oktober 2016 verliehen wurde. Fajri sagte, sie planen das Produkt zu patentieren. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Wir treffen uns wieder zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Dangdutlieder vorstellen, die von Julia Perez gesungen werden. Ihre vollständiger Name ist Julia Rahmawati. Yet ist sie krank. Sie leidet unter Krebskrankheit. Obwohl sie krank ist, hat sie Starsin. Man nennt sie Jupe. Julia Perez begann seit dem Jahr 2002 in der Indonesian Unterhaltung Musikwelt. Anfang war sie ein Model, dann spielte sie in einigen Filmen und später trat im Jahr 2008 in die Musikwelt ein. Nachdem sie die Dangdutlieder verrichte wurde, beschäftigte sie sich in einigen Fernsehprogrammen. Sie ist Sprachstil Humorist, dadurch interessiert sie für ihre Liebhaber. Sie singt oft ihre Dangdutlieder. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied mit dem Titel Aku Rapopo oder auf Deutsch, ich bin gar nichts. Gute Unterhaltung.
Mas, utilizado, la más hermosa. Usted es más sexy, pero ahora se está cambiando. Me agota como una mierda. ¡Guazo!
Sie hörten gerade Akura Popo, das von Julia Perez gesungen wurde. In der Mitte ihrer Popularität leidet sie unter Krebskrankheit. Sie trat immer aber in einigen Musikaufführungen vor. Sie sang oft mit dem Rollstuhl. Die Standhaftigkeit und Starrsinn von Julia Perez inspirierte für viele Menschen, um vor Krebs zu stehen. Julia Perez ist immer produktiv, obwohl sie im Bett im Krankenhaus liegt. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Julia Perez mit dem Titel Belah Durian oder auf Deutsch Durian geteilt. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm Musik Regenbogen noch hören, indem wir Ihnen einige Lieder von Julia Perez vorstellen. Jetzt ist Julia Perez für einige Therapie wie Chemotherapie und Dialyse sich unterziehen. Die Liebhaber von Julia Perez hoffen, dass Julia Perez gute Besserung ist. Dadurch sie Ihnen unterhalten. Liebe Zuhörer, zum Abschluss unser Programm Musik Regenbogen hören Sie ein Lied von Julia Perez mit dem Titel Merana oder auf Deutsch Trübsinnig. Auf Wiederhören.
Kamu yang buat terluka, kamu buatku merana. Kamulah, kamulah yang aku cinta, kamulah yang aku rindu, tapi kau tinggalkan aku. Aku merana.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.